Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich und einem tierischen Personal heute. Denn mit dabei sind
der Hund, der Esel und der Hahn und die Katze.
Ja, nicht zu vergessen, die Katze. Alle sind sie mit dabei. Der 3,5-jährige Tim kennt die Protagonisten der Bremer Stadtmusikanten aus dem FF, wenn er auch eine unkonventionelle Reihenfolge gewählt hat. Aber neu dürfte auch für ihn die Fassung am Theater Basel sein. Alte Tiere hochgestapelt, eine Stadtmusikantinnen-Revue von und mit Lerene Prochaine. Mehr dazu später. So wie zur Neuinszenierung von Einfach das Ende der Welt, eine Art Familienaufstellung im Schiffbau Zürich. Außerdem würdigen wir den Verleger Gui Minhai, von den chinesischen Behörden zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, wird er morgen mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit ausgezeichnet. Um die Kunstfreiheit macht sich so manch einer Sorgen dieser Tage, in denen Museen geschlossen sind, Theater ihre Aufführungen nur streamen können und OrchestermusikerInnen einsam und allein zu Hause üben. Das Gefühl, wie auf gepackten Koffern zu sitzen, das trifft es vielleicht ganz gut. Denn Projekte sind vielerorts komplett vorbereitet, ausgiebig einstudiert und fertig inszeniert, warten also nur noch aufs Publikum. Auch im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum, einem Museum für die Kulturen der Welt. Für diesen Herbst war eine Ausstellung über den Widerstand in Kolonialzeiten vorgesehen. Der Titel Resist, in großen Lettern und mit einem drängenden Ausrufungszeichen versehen. Und da sich das Rautenstrauch-Jost-Museum als lebendiger Ort des Austausches und der Diskussion versteht, war noch eine ganze Reihe von begleitenden Aktionen geplant. Aber jetzt herrscht weitgehend Ruhe im Haus in der Kölner Innenstadt. Anja Reinhardt über ein Museum in Zwangspause.
Widerstand im Wartemodus, das scheint gerade für diese Ausstellung reichlich absurd. Nimmt die Diskussion um die Verantwortung für 500 Jahre Kolonialgeschichte doch erst seit wenigen Jahren Fahrt auf. Das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum ging schon kritisch mit seiner Sammlungsgeschichte um, bevor das Thema durch das Berliner Humboldt-Forum auch außerhalb von Fachkreisen diskutiert wurde. Und es will jetzt mit der Ausstellung Resist ganz gezielt seine Besucher in die Debatte einbeziehen. Viel mehr wollte, denn die geplante Öffnung Ende Oktober konnte nicht stattfinden. Wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus und auch, weil hinter den Kulissen organisatorisch alles Kopf stand, wie Nanette Snoop, Direktorin des Museums, sagt.
Alles haben wir virtuell gemacht, via WhatsApp, Facebook, Zoom. Normalerweise wären hier alle gewesen.
Auf der Ausstellungsfläche sind mehrere Agorai aufgebaut, der griechischen Antike nachempfundene Foren, in denen diskutiert, zugehört und gelernt werden soll. Plätze für den Erfahrungsaustausch, aber auch Orte, die zum Teilnehmen einladen. Die belgische Soundkünstlerin und Aktivistin Rokia Bamba spricht via Bildschirm noch ins Nichts mit ihrer Idee, ein Sound- und Stimmenarchiv des Widerstands zusammen mit den Besuchern zu entwickeln. Museumsdirektorin Nanette Snoop und ihr Team versuchen trotzdem auf andere Weise sichtbar zu sein.
Wir haben eine Fotograf in Residency. Francis Oguma ist eine nigerianische Fotograf und er wird eine Art von Real-Time-Documentary machen, weil nichtdestotrotz, auch wenn alles hier still ist, im Museum, in der Stadt oder in Deutschland oder weltweit, es gibt auch unglaublich viele Mahnwachen, Manifestationen, Demonstrationen und Francis Oguma, die dokumentiert das. So, auch wenn das Museum geschlossen bleibt, möchten wir gerne auch vor unsere Fenster dann, dass wir das da auch zeigen können, auch virtuell.
Die Protestbewegungen der Gegenwart sind die Schlüssel für das Verständnis der historischen Proteste, von denen wir meist nichts oder viel zu wenig wissen, denn die Kolonialgeschichte wurde von den Gewinnern geschrieben, bis vor kurzem jedenfalls. Erst seit wenigen Jahren überwiegt das Unbehagen, wenn zum Beispiel im Museum eine der kunstvollen Benin-Bronzen gezeigt wird. Metallarbeiten von anrührender Schönheit, die unter anderem Frauenbüsten mit schachtartigen Halsketten zeigen. Die Briten raubten Tausende dieser Bronzen im Jahr 1897 bei einer sogenannten Strafexpedition und verkauften die Stücke in Museen in aller Welt. Die schwierige Restitution dieser sehr wertvollen Stücke steht paradigmatisch für die Debatte um Objekte aus kolonialen Kontexten. Im Rautenstrauch-Jost-Museum wurden sie nun offensiv vor ein bodentiefes Fenster gestellt. Wer hier vorbeikommt, kann einen zentralen Teil der Ausstellung also von der Straße durch das Glasfenster sehen. Nanette Snoop?
Diese Beine in Bronze, sag mal, sind Teil unserer DNA eigentlich. Und das ist Teil unserer Gründungsgeschichte. Und dahinter versteckt natürlich eine unglaubliche Widerstandsaktion. Ja, wir reden hier über Menschen. Ja, und dann natürlich die Idee von Transparenz. Oft sagt man, Museen sind so geschlossen, oder die zeigen nicht, was in ihre Depots sind. Und an sich sind wir natürlich eine öffentliche Institution.
Bevor die Briten den Königspalast in Benin zerstörten und die Bronzen raubten, hatten sich der König und seine Untertanen gegen die von den Briten diktierten Handelsbedingungen gewaltsam gewehrt. Mehrere Soldaten des Empire wurden dabei getötet. Bis heute wird die Abwesenheit der Bronzen, des so bedeutsamen Kulturguts in Benin City, als schmerzliche Wunde empfunden. Wie die Kolonialzeit überhaupt, weswegen das Motiv der Narbe in der Kölner Ausstellung eine entscheidende Rolle spielt. Mit der Schließung der Museen scheint auch die Debatte um die Aufarbeitung zumindest im öffentlichen Raum zu ruhen, da sich alles auf die Pandemie konzentriert. Hinter den Kulissen warten die Künstler und Kuratorinnen darauf, in den Dialog mit dem Publikum zu treten. 500 Jahre Widerstandsgeschichte werden auch eine Pandemie nicht erschüttern.
Es ist eine komplexe Periode, wo wir alle eigentlich ziemlich verwirrt sind, aber vielleicht da wir so verwirrt sind, vielleicht gibt es auch mehr Ohr für solche Geschichten, die wir hier in der Ausstellung vermitteln möchten.
Ja, so der Wunsch von Annette Snoop, der Direktorin des Rautenstrauch-Joost-Museums in Köln. Anja Reinhardt hat mit ihr über die Ausstellung Resist, die Kunst des Widerstands gesprochen. Widerstand in Worten, Werken und Taten, auf den reagiert die chinesische Regierung höchst allergisch und nicht selten mit drakonischen Gefängnisstrafen. So auch im Fall von Liu Xiaobo, den die Staatsmacht in Peking zum Staatsfeind erklärte, nachdem er sich als Mittler, als Friedensstifter engagiert hatte. Vor 10 Jahren, im Dezember 2010, wurde der Schriftsteller und Aktivist dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Doch sein Stuhl in Oslo blieb leer, denn Liu Xiaobo saß in China im Gefängnis. Ganze 9 Jahre lang. Und im Sommer 2017 wurde er entlassen, um nur wenige Wochen später zu sterben. Der internationale Schriftstellerverband PEN nimmt diesen 10. Nobelpreisjahrestag jetzt zum Anlass, um in den kommenden Tagen auf das Schicksal zu Unrecht inhaftierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Volksrepublik China hinzuweisen. Darunter auch der Buchautor und Verleger Gui Minhai. Er soll, wie einst Liu Xiaobo, in einem chinesischen Gefängnis sitzen. Oder, wie es seine Tochter kürzlich schrieb, sie wisse nicht einmal, ob er überhaupt noch lebe. An diesem Sonntag wird Gui Minhai der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit verliehen. In Abwesenheit, versteht sich. Steffen Wurzel über eine Lebens- und Leidensgeschichte.
10 Jahre Haft für einen Regimekritiker, das ist selbst für chinesische Verhältnisse eine harte Strafe. Das ist eine Warnung an andere. Wer es wagt, Chinas Staatsführung herauszufordern, der muss mit einer harten Strafe rechnen. Das sagt Lam Wing-gei, ein Freund und früherer Kollege von Gui Minhai. Beide haben bis 2015 gemeinsam Bücher herausgegeben und verkauft in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. Darunter auch Bücher, die im kommunistisch regierten Festland China niemals erscheinen könnten. Bücher über angebliche Affären chinesischer Spitzenpolitiker etwa. Aus europäischer Sicht harmloser Gossip, aus Sicht der Staats- und Parteiführung in Beijing aber staatsgefährdende Schriften. Deswegen ließ sie Ende 2015 mehrere Mitarbeiter des Hongkonger Causeway Bay Buchladens festnehmen, darunter Gui Minhai, Hongkonger Bürger, geboren in Festlandchina mit schwedischem Pass. Er wurde während eines Urlaubs in Thailand nach Festlandchina verschleppt. Offizieller Vorwurf der Behörden damals, Gui sei vor einigen Jahren in einen tödlichen Verkehrsunfall in Festlandchina verwickelt gewesen. Das müsse aufgeklärt werden. Belege für diesen Vorwurf gab es nicht. Nach China zurückzukehren, das habe ich freiwillig gemacht. Daran war niemand anderes beteiligt, beteuerte Gui Minhai Anfang 2016 in einem offensichtlich erzwungenen Geständnis, das aufgezeichnet und im chinesischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Organisationen, Einzelpersonen oder die schwedische Regierung sich einmischen in meine Entscheidung, nach China zurückzukehren. 2017 behaupteten die chinesischen Behörden, sie hätten Gui Minhai freigelassen, was nicht stimmte. Er wurde in seiner Geburtsstadt Ningbo unter Hausarrest gestellt, ohne Verfahren und ohne Urteil. Im Januar 2018 wurde Gui von schwedischen Diplomaten in Ningbo abgeholt, um ihn möglichst sicher zu einem Besuch in der schwedischen Botschaft in Beijing zu begleiten. Dort sollte er von einem Arzt untersucht werden. Doch während der Zugfahrt in die chinesische Hauptstadt wurde Gui Minhai erneut festgenommen. Vor den Augen der schwedischen Diplomaten. Die chinesischen Behörden wollen mit dem Fall Gui Minhai einfach zeigen, dass sie die absolute Macht haben. Kritiker sollen zum Aufgeben gezwungen werden, sagt Gui Minhais früherer Kollege aus Hongkong, Lam Wing-gay, der heute in Taiwan im Exil lebt. Anfang dieses Jahres schließlich wurde Gui Minhai unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen angeblicher Spionage.
Gui Minhai, Ningbo.
Seine schwedische Staatsbürgerschaft habe Gui Minhai nach seiner spektakulären Festnahme im Schnellzug aufgegeben, freiwillig. Das behauptet Chinas Regierungssprecher Zhao Lijian. Anschließend habe Gui einen chinesischen Pass beantragt und diesen auch erhalten. Die schwedische Regierung erkennt das nicht an. Für sie ist Gui Minhai immer noch ihr Staatsbürger. Seit Jahren drängt sie auf seine Freilassung, bisher vergeblich. Die Regierung in Stockholm ist angesichts der Willkürbehandlung ihres Staatsbürgers Gui in Europa inzwischen die entschiedenste Kritikerin der kommunistischen Staatsführung.
Steffen Wurzel über den Verleger und Buchautor Gui Minhai. Am Sonntag wird er mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit geehrt. Und wie das manchmal so ist, jetzt wechseln wir hier ziemlich abrupt Farbe und Stimmung, Ton und Genre. Als Musik im eigentlichen Sinne würde man das, was die Bremer Stadtmusikanten produzieren, vielleicht nicht unbedingt bezeichnen. Doch ihr Geheul zeigt durchaus Wirkung. Die 4 Tiere, die im Wald eine Art Alters-WG gründen wollen, sie schlagen mit ihrem Lärm die Räuber in die Flucht. Soweit die Grimmsche Version. In Basel aber haben nicht 2 Märchengebrüder den Text für die jüngste Premiere geliefert, sondern ein musikalisches Frauenkollektiv, Les Reines Prochaines, zu Deutsch die Künftigen, die nächsten Königinnen. Mit ihrer Neufassung der Bremer Stadtmusikanten besetzen sie, wie es das Theater Basel mitteilt, zum ersten Mal die große Bühne des Hauses. Im Publikum aber gestern Abend nur 15 ZuschauerInnen. Einer der erlauchten Gäste war unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs. Les Reines Prochaines haben ihre Märchenfassung nicht Bremer Stadtmusikanten genannt, sondern alte Tiere hochgestapelt. Wie nah, Herr Fuchs, ist denn diese Geschichte noch am Grimmschen Original?
Das Original ist wirklich nur noch ein Assoziationsfeld, gleichsam eine Grundlage. Und da wird dann ein zum Teil sehr verständliches, zum Teil auch wildes, wüstes Durcheinander veranstaltet. Dieses Kollektiv Les Reines Prochaines, das ist 30 Jahre alt jetzt gerade, wurde unter anderem mitbegründet übrigens von Pippi Lotti Rist. Die kennt man ja nun auch als Videokünstlerin in unseren Breiten. Und die haben einen feministischen, radikal linken politischen Ansatz über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Das merkt man hier auch. Da geht es also um die Frage, wann ein Kollektiv entsteht. Und da ist die Schwierigkeit bei den Stadtmusikanten, das sind ja erstmal 4. Das heißt, man braucht noch den oder die 5. Solche Fragen werden humorvoll zum Teil auch durchaus ernst verhandelt. Und auf der Bühne ist wirklich eine Riesentruppe. Es sind nämlich Les Reines Prochaines und Friends auch noch dort, die dann immer wieder in die Figuren, in die Stadtmusikanten schlüpfen und sich davon auch wieder lösen und sich im Wald verirren, wo dann lauter Äste vom Bühnenhimmel herunterkommen, die ein bisschen aussehen wie, ich muss es so sagen, wie es ist, Penisse. Ist ein feministisches Kollektiv. Und also mit solchen brachialen Bildern wird auch immer wieder gearbeitet.
Pippi Lotti Rist haben Sie gerade schon angesprochen, die kennt man ja auch bei uns. Aber In der Schweiz sind die Reines Prochaines sicherlich deutlich bekannter als vielleicht in Deutschland. Was für eine Musik machen die? Also was zeichnet sie musikalisch auch aus?
Auch da ein totaler Stilmix. Also alle performen, schreiben die Texte selber, schreiben die Lieder selber, schlüpfen in die verschiedenen Rollen, aber sie spielen eben auch alle Instrumente, sind immer Multitalente gleichsam. Und diese Musik ist mal ins Volksliedhafte gehend, mal die große Show-Revue, quer durch alle Stile, manchmal auch bewusst schief, manchmal noch nicht ganz zu Ende geprobt, hat man den Eindruck, aber das lässt man dann auch gerne in diesem Kollektiv zu. Und das ist ein kleiner Höreindruck.
Ja, ein Ausschnitt aus den alten Tieren hochgestapelt, Herr Fuchs. Der Text und alles, was Sie beschrieben haben, auch die Musik, jetzt nicht das klassische Kindermärchen, oder?
Nein, also ich denke, man hat als Kind, wenn man nicht zu jung ist, vielleicht, Tim ist vielleicht ein bisschen zu jung, aber wenn man etwas älter ist, hat man schon etwas davon, weil es einfach auch eine große Show, eine große Revue hier gestern in Basel war. Inhaltlich, wie gesagt, ist es durchaus immer wieder etwas elaborierter.
15 Leute saßen gestern Abend im Publikumsraum nur. In der Schweiz ist das ja derzeit möglich, aber so richtig rechnen wird sich das natürlich nicht. Wieso, Herr Fuchs, um es mal ganz derb zu formulieren, wieso machen die das trotzdem?
Ja, viele Häuser haben sich ja dagegen entschlossen zu spielen. Hier hat nun der Intendant Benedikt von Peter auch am Anfang eine kurze Ansprache gehalten und zunächst gesagt, dass es die Tickets verlost werden. 1500 Einsendungen gab es, 15 wurden ausgewählt, plus eine Handvoll Leute, wie eben die Pressevertreter in dem Fall. Und warum man das macht? Weil von Peter völlig zu Recht sagt, wir brauchen ja Stücke fürs Repertoire, wenn wir wieder spielen dürfen. Und so gibt es morgen etwa eine szenische Zauberflöte als Premiere vor 15 Leuten. Räuber Hotzenplotz vor 15 Leuten als Poetry Slam. Also man will einfach kurzfristig reagieren können, wenn wieder geöffnet wird. Wobei von Peter, das fand ich ganz rührend, dann auch noch gesagt hat, also er würde sich wahnsinnig freuen, wenn vielleicht wieder 50, 60 oder die totale Utopie 75 Leute zugelassen werden. Weil vor 15 ist es natürlich auch, was die Stimmung betrifft, wirklich ein bisschen grenzwertig.
Ja, eher wahrscheinlich Probenstimmung. Florian Fuchs über Alte Tiere hochgestapelt, eine neue Produktion am Theater Basel mit den Musikerinnen-Kollektiv Les Reines Prochaines. Im Gegensatz zu den Bremer Stadtmusikanten ist die Gemeinschaft, um die es jetzt gehen soll, keine selbstgewählte, sondern eine Zwangsgemeinschaft. Von einem Familientreffen nämlich erzählt der französische Dramatiker Jean-Luc Lagarce in seinem Theaterstück Einfach das Ende der Welt. Und dieser Titel allein weist schon darauf hin, dass es nicht wirklich fröhlich zugeht in dieser Familienrunde. Da aber, wie wir seit Tolstoi wissen, jede unglückliche Familie auf ihre eigene Weise unglücklich ist, übt die Geschichte von Lagarce eine ganz eigene Faszination aus. Auf den französischen Regisseur Xavier Dolan zum Beispiel. Er hat das Theaterstück vor einigen Jahren verfilmt und dafür bekam er bei den Filmfestspielen in Cannes den großen Preis der Jury. Der deutsche Regisseur Christoph Rüping hat sich das Theateroriginal vorgenommen für seine Neuinszenierung im Schiffbau Zürich, einer riesigen Halle des Schauspiels, in der gestern Abend sogar 50 ZuschauerInnen Platz nehmen durften. Cornelie Üding war dabei und berichtet jetzt über Einfach das Ende der Welt.
Am Anfang streift der nach 12 Jahren nach Hause zurückkehrende Bruder durch die Kulissen seiner Erinnerung und rekonstruiert Stück für Stück die Räume seiner Kindheit. Die liebevoll arrangierte Sammlung von Fundstücken, die das Meer angeschwemmt hat, ebenso wie seine alten Videokassetten im Kinderzimmer von damals, die Sofaecke und die Haribo- und Fanta-Vorräte im Küchenregal. Er ist nicht mal ebenso nach Hause gekommen. Er ist so krank, dass er bald sterben wird. Und nun sichtet er den ganzen Plunder und Krimskrams, der sich in einem durchschnittlichen engen Haushalt im Laufe der Jahre so ansammelt, und alles wird mittels einer Kamera in überdimensionaler Größe akribisch vorgeführt. Ein Museum der Banalität, geadelt durch den liebevollen Blick damit verbundener Gefühle. Doch dieser Anlauf zu einer Suche nach der verlorenen Zeit endet abrupt mit einem Schnitt und einer Pause. Der ganze Gedächtnisspeicher wird ausgeräumt. Und die tatsächliche Rückkehr des verlorenen Sohns erfolgt im gänzlich leeren, kahlen Raum. 12 Jahre sind 12 Jahre. Alles hat sich verändert. Nichts hat sich verändert. Der ältere Bruder und seine Frau, die kleine Schwester, die Mutter, alle stehen ihm vom ersten Moment an fremd, irritiert und krampfhaft um Höflichkeit und, tja, Herzlichkeit bemüht gegenüber, meilenweit entfernt von ihm und nur zögerlich näher kommend. Denn jede Rückkehr beinhaltet die Frage nach dem Aufbruch. Einer ist aufgebrochen, die anderen sind zurückgeblieben und fühlen sich zurückgelassen. Und all diese alten, nie beglichenen Rechnungen werden nun durch die Ankunft des Fremdgewordenen schlagartig freigesetzt. Aus anfangs etwas gekünstelten Höflichkeitsverrenkungen werden Andeutungen, aus Andeutungen Vorwürfe, aus Vorwürfen Schuldzuweisungen. In kurzen, schlagsichtartigen Dialogen treten die Figuren aus ihrer stummen Befangenheit heraus und bekommen zu spüren, dass sie nichts voneinander wissen.
Weißt du, was er beruflich macht, dein Bruder?
Ja, ja, klar weiß ich, was der beruflich macht.
Was denn?
Blumen. Ja, Blumen. Der verkauft Blumen.
Nee.
Okay, gut, dann verkauft er halt keine Blumen, dann pflanzt er halt Blumen. Mann, ich hab mich doch gerade eben entschuldigt.
Er ist Werkzeugmacher. Er stellt Werkzeuge her.
Gott, Entschuldigung. Sorry, nein, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Es ist nur, Guck mal, wir kennen uns doch. Wir sind, er und ich, wir sind Brüder. Wir wissen, also wir kennen uns, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was der beruflich macht.
Weißt du, dass er die U10 trainiert, jeden Sonntag?
Ja, weiß ich, Fußball, das hat er damals schon voll gerne gemacht.
Nee, Basketball.
Oh.
Jeder könnte einem leid tun, aber keiner tut einem wirklich leid. Jedes Familienmitglied wird vor die Linse der Kamera gezerrt und präsentiert, als wolle man Beweissicherung betreiben. Die Schwester mit ihrem stumpfen, gekonnt ausdruckslosen Gesicht, das jederzeit in Tränen zu zerfließen droht. Der neidgetönte, forciert prosaisch auftretende Bruder, der den Eindringling hasst, wie nur Brüder einander hassen können, seit Kain und Abel. Die Mutter in ihrem verzweifelt bunt glitzernden Outfit, das die in Jahren gespeicherte Hoffnungslosigkeit nur mäßig verdecken kann. Wie ein kaputter Clown dreht sie, aufs Stichwort hin, noch immer kokette Pirouetten. Und der Heimkehrer selbst, der sterbende Paradiesvogel? Fernab in der Großstadt hatte er sich ein ganz anderes Leben aufgebaut. Und nun trägt er sein Außenseitertum provokant und kleinmütig, großspurig und empfindlich zugleich zur Schau. Irgendwo zwischen Ironie und Gebrüll. Der Showdown kommt zu spät. Die Schwester wird keinen Weg mehr nach draußen finden und, wie sie selbst es ausdrückt, als Inkarnation der Mittelmäßigkeit enden. Der Bruder wird seine geplatzten Träume beim Basketball in der Bezirksliga beerdigen. Und die Mutter flattert wie ein bunter Aufziehvogel in einem alles andere als goldenen Käfig herum. Zum rauschhaften Ende beschießen sich die Familienmitglieder in dem glutrot ausgeleuchteten Bühnenraum mit aschespeienden Kanonen. Weltuntergang. Ein schauspielerisch und auch musikalisch großartiger, mental jedoch tief traurig machender Abend, der akribisch zeigt, dass es aus dem Minenfeld Familie kein Entkommen gibt, weil letztlich keiner den anderen kennt.
Ja, Familie auf der Theaterbühne. Cornelie Üding über Einfach das Ende der Welt, inszeniert von Christoph Rüping im Schiffbau Zürich. Das Jahr 2020 geht allmählich zu Ende und so ziemlich jedermann freut sich auf das Neue. In Salzburg freut man sich zudem auf einen neuen Jedermann. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Katrin Hondl.
Ja, dass er Hamlet kann und Richard III. Ist bekannt. Nächstes Jahr übernimmt der Schauspieler Lars Eidinger nun in Salzburg den Jedermann im Klassiker von Hugo von Hofmannsthal. Eidinger werde der Rolle ein ganz neues Leben einhauchen, freuen sich die Salzburger Festspiele in ihrer Medienmitteilung. Als Buhlschaft wurde die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger engagiert. Man darf also gespannt sein. Bisschen Spott gab es zu der Starbesetzung allerdings auch schon, zum Beispiel diesen Kommentar auf Twitter. Lars Eidinger als Jedermann, das widerspricht aber seinem Selbstbild. Tja, und apropos Twitter, darf Konzerte spielen, weil ich so gut twittere. Das hat sich der Pianist Igor Levit selbstironisch ins Account-Profil geschrieben. Kleiner Seitenhieb auf jene, die seine Social-Media-Aktivitäten kritisieren. Heute aber war der engagierte Igor Levit ganz analog unterwegs, und zwar im Wald, im Dannenröder Forst, wo zurzeit geräumt und gerodet wird für den Autobahnbau. Umwelt- und KlimaaktivistInnen kämpfen seit über einem Jahr gegen die Rodungen und bekamen jetzt also Unterstützung von Igor Levit. Mitten im Albholzungsgebiet gab er ein kleines Konzert und spielte im Danny, wie der Wald auch genannt wird, das irische Lied Danny Boy. Danny Boy im Danny, der Pianist Igor Levit heute im umkämpften Dannenröder Forst, der für eine Autobahn abgeholzt wird. Ein Konzert im Winnigen Wald, übertragen im Netz, keine glückliche Angelegenheit akustisch, aber es gibt ja gerade kaum Alternativen. Konzerthäuser, Theater, Museen sind geschlossen und das bedeutet mehr als nur eine Kunstpause. Und das sagt die Kölner Galeristin Viviane Koppelmann.
So eine Art, okay, wir haben neue Bedingungen, wir finden unseren Weg, damit umzugehen, und dann wird ihnen im Grunde genommen der Boden unter den Füßen komplett weggezogen, weil anders als beim Einzelhandel ist ja für die Kultur eine Art Arbeitsverbot erlassen worden und es gibt keinen danach. Dieser Schwebezustand, der ist eigentlich das Schwierigste.
Das sagt die Kölner Galeristin Viviane Koppelmann. Und sie und viele andere Menschen aus dem stillgelegten Kunst- und Kulturbetrieb kommen morgen Vormittag hier im Deutschlandfunk ganz ausführlich zu Wort im Wochenendjournal ab 9.10 Uhr zum Thema Kultur am Abgrund. Kleiner Programmtipp zum Schluss.
Ja, danke dafür, Katrin Hondl. In Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Haseloff seinen Innenminister entlassen. Mehr dazu in den Informationen am Abend. An dieser Stelle sagt Maja Elmenreich Tschüss und danke.